sind bei der Lektüre des Traktats bis zum Punkt vorgedrungen, an dem Wittgenstein beginnt, sich mit alternativen Modellen der Wissenschafts- und Mathematikanalyse auseinanderzusetzen, in erster Linie mit Russell. Und da stellt sich die Frage, ob man diese Auseinandersetzung einbeziehen soll oder nicht. Die ist relativ technisch, ja, und man muss ein bisschen sich damit auseinandersetzen, mit der technischen Seite der anglosächsischen Philosophie, vor allem mit dieser spezifischen Art der Notation, ja, mit diesem Symbolismus der formalen Analyse, die ja eigentlich sich herausgebildet hat und sich eingebürgert hat, eben durch Russell. Ja, und er benutzt ja letztendlich dieses System. So stelle ich mir die Frage, ob es von Interesse für Sie ist, einfach dieses System irgendwie anzueignen. Ja, dass man sozusagen, wenn man angelsächsische Texte liest, nicht gleich abgeschoben wird. Ja. Große mentale Anstrengungen braucht man dafür nicht. Ja. Obwohl, wenn man sie anzieht, da denken viele, das ist ja sehr vieles ja Tiefsinniges da enthalten, ja, und sogar Unzugängliches. Das ist eigentlich nicht der Fall, ja. Sondern es ist ein System für die Kinder. Ja. Also im Grunde ab der zweiten Klasse, spätestens der dritten Klasse, hat man genug Wissen angeeignet, um das zu verstehen. Man muss nur sozusagen die Bereitschaft zu verstehen, so irgendwie in der Seele sozusagen, oder wie auch immer, eine Disposition der Seele sozusagen schaffen, dann versteht man es ungefähr in 2 Minuten. Die Frage ist, ob ohne das zu tun, lohnt es sich aber gar nicht, diese Abschnitte zu lesen, ja, weil die Spiele alle mit dem Song. Wir können das machen, ja. Ich habe das sozusagen an der Uni gelernt. Das war eigentlich mein Beruf für eine gewisse Zeit und meines Lebens. Und das kann ich ohne weiteres ja auch vermitteln. Die Sache ist nur die, dass ich, wie gesagt, irgendwie jetzt mich nicht gut genug fühle und man muss sich irgendwie geistig dafür vorbereiten. Wenn Sie Interesse haben, können wir das machen, meinetwegen nächste Woche. Wenn Sie das nicht machen wollen, können wir diesen Teil überspringen und einfach weitergehen. So sozusagen, also der Traktat ist so aufgebaut, es gibt so eine, sagen wir, allgemein theoretische, wissenschaftstheoretische oder metaphysikkritische Einführung. Da kommt diese Analyse der Sprache als solche mit den Mitteln der Formalisierung. Und da kommt sozusagen am Ende so ein Anhang, ja, sozusagen die Folgen, schwerwiegende Folgen, ja, für Ethik und Ästhetik, ja, und oder Religion oder was auch immer. Wir können diesen technischen Teil überspringen und gleich zu diesen Folgen kommen. Ja. Das können wir machen. Oder, und das werden wir wahrscheinlich heute machen, ja. Aber die Frage ist, wie verfahren wir weiter? Entweder schließen wir damit die Auseinandersetzung mit Traktatus, oder versuchen sozusagen diese Grundkenntnisse zu erwerben, um mit diesen Formalismen umzugehen. Und dann kann man schon einige Sachen klarer sehen. Das hat einen gewissen Vorteil, dass man auch sonstige Texte dieser Art noch lesen kann. Ja. Also, weil es gibt relativ viele. Aber das ist die Frage, die ich tatsächlich Ihnen überlasse. Weil mir ist egal, ich kann so verfahren oder anders.
mich würde es interessieren. Ich habe nur das Problem, dass ich jetzt nächste Woche nicht da sein kann. Aber ich weiß jetzt nicht, diese Aufzeichnung, ob man die sich auch...
Ne, man kann, naja, dafür braucht man so etwas wie ein... wie eine Tafel, ja. Das muss tatsächlich... Ich muss tatsächlich zeigen, wie man gewisse Gedanken in dieser Form aufschreibt. Ja. Und wenn ich das zeige, dann ist es schon klar, wie man sie liest, wenn die anderen das gemacht haben. Ja, so. Aber wenn man das nicht einmal einfach selbst gemacht hat, ja, sozusagen, oder gesehen hat, wie die anderen das gemacht haben, dann ist die Lektüre immer ein bisschen schwierig. Ja. Das weiß ich. Aus der Erfahrung. So können wir zum Beispiel weitergehen, aber irgendwann so etwas machen. Das wäre auch nicht unklug in Bezug auf Kripke oder Quine oder andere. Also viele Autoren, also alle, die aus der Anglosaxischen Raum kommen, benutzen diese Notation und so irgendwie, man ist von Anfang an dazu verurteilt, bestimmte Sachen nicht ganz zu verstehen. Ja, das ist halt so. Also wenn Sie das möchten, dann können wir sozusagen einen Tag festlegen, wo wir uns einfach mit diesen Sachen auseinandersetzen und einfach lernen, wie man diese analytische, wie man die Satzanalyse einfach aufschreibt in der Form, wie es sozusagen die moderne Lyrik macht. Also postalisch.
Von mir aus nächste Woche, oder?
Sie können aber nächste Woche nicht.
Nee.
Sagen wir übernächste Woche. Übernächste Woche. Übernächste Woche ist es nicht der 12.
Aber es kann doch auch jemand aus dem Kurs sein, der da war. Irgendwie. Also ich gehe davon aus, dass man das dann versteht, oder?
Ja, man versteht das. Aber das bedeutet nicht, dass man der anderen das erklärt. Ich glaube, das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Zu verstehen und anderen zu erklären, ist nicht das Gleiche.
Nee, das ist es nicht, oder?
Nee, es ist nicht. Man braucht ein zusätzliches, irgendetwas Zusätzliches. Ich meine Erfahrung. Ja, also ist es nicht der 12? Ja, am 12. ist halt so, am 12. können Sie ruhig streichen, weil am 12. bin ich in Rom. Bei der Sitzung der Walter Benjamin Gesellschaft. Ja. Wir können also noch weiter verschieben, weil wir das nicht jetzt unbedingt brauchen. Wir können das verschieben auf ein Datum, das für alle okay ist. Ja. Also 19. meinte ich oder was auch.
Ja, das ist gut, ja.
Deswegen, wenn
wir
davon ausgeht,
ich
kann das privat erklären. Die Sache ist so, ja, aber warum? Die Sache ist so, dass, also irgendwann muss es erklärt werden. Wenn es einmal erklärt ist, dann macht das immer, das macht man das weiter, ja. Aber einmal muss das erklärt werden. Okay, dann machen wir das nächste Woche. Und wenn Sie Bedürfnis haben, können wir das nachholen. Okay. Das ist geklärt. Wir machen einen Sprung zum Ende. Wir machen einen Sprung zum Ende. Es ist beim Buch, das ich benutze, Seite 43. Wir beginnen also mit dem Gedanken 6.4 auf jeden Fall. 6.4. Um das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, sozusagen deutlich zu machen, Sie wissen, auch diejenigen, die nicht dabei waren letztes Semester, wir wissen, wie der Traktat aufgebaut ist. Ja. Es gibt 7 Gedanken und alle anderen Gedanken sind abgeleitet. Und die hinter dem Punkt stehenden Zahlen zeigen, wie weit dieser abgeleitete Gedanke von dem ursprünglichen Gedanken entfernt ist. Okay. Jetzt 6.4 ist 4 Punkte von dem Grundgedanken entfernt. Ja. Es lohnt sich wahrscheinlich, der Gedanke Nummer 6 einfach zu finden. Ja. Die allgemeine Nummer 6 lautet, die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist P Xi N Xi in Klammern. Ja. Also das zeigt eine gewisse Spannung zwischen dieser Notation, von der wir gerade gesprochen haben, und sozusagen dem, was wir gleich lesen werden. Interessanterweise, wenn wir 6.4 lesen, 6.4 ist tatsächlich Wiederholung in einer anderen Form des Gedankens 6, weil Gedanke 6 bedeutet, heißt, dass alle Sätze eine gewisse Form haben. Ja, welche Form? Das werden wir analysieren, wenn sie wird diese Notation anzueignen. Aber wenn sie alle diese Form haben, dann folgt tatsächlich daraus, dass sie alle gleichwertig sind. Also Gedanke 6.4, alle Sätze sind gleichwertig. Diese alle Sätze sind gleichwertig ist sicherlich so etwas, was man so stehen lassen kann, aber auch nicht. Ja. Und einfach sehen, dass wenn wir auf der anderen Seite eine gewisse logische Struktur eines jeden möglichen Satzes formulieren in abstrakter Form und dann sagen, jeder Satz hat diese logische Struktur und die ist immer die gleiche. Und man sagt dann, weil diese logische Struktur immer die gleiche ist, sind alle Sätze gleich. Dann erinnert es uns, glaube ich, unmittelbar, ja, nicht wahr, an die Vorlesung über Utopie, also Seminar über Utopie. Nicht wahr? Weil dieser Gedanke der Gleichheit aller Sätze hat absolut die gleiche Natur wie der Gedanke der Gleichheit aller Menschen. Nicht wahr? Das heißt, jeder Mensch ist im Wesentlichen, also als l'homme naturel, im Sinne der logischen Struktur seiner Bedürfnisse immer gleich. Oder man kann sagen, vor Gott ist jeder Mensch gleich. Ja. Das heißt, im Wesentlichen sind alle Menschen gleich. Und da alle Menschen im Wesentlichen gleich sind, sind sie überhaupt gleich. Etwas, was Wittgenstein, nachdem er älter und konservativer und reaktionärer geworden ist, sofort verneint. Ja, das, mit dieser Verneinung werden wir auseinandersetzen. Aber als er jung war, und von liberalem Geist und sogar sozialistischem Geist erfüllt. Er wollte damals in die Sowjetunion gehen, ja, nicht wahr? Und in Sibirien als Schüler war. Hatte diesen Gedanken eine, sagen wir, Erweiterung des politischen Gleichheitsbegriffs auf die Sprache. Das ist nichts anderes als eine linguistische Übertragung oder eine linguistische oder sprachphilosophische Übersetzung einer liberal-sozialistischen oder kommunistischen Auffassung, dass alle Menschen gleich sind. Und wenn alle Menschen gleich sind, sind auch alle Sätze gleich. Zur gleichen Zeit übrigens Duchamp sagt, alle Kunstwerke sind gleich, ja, und alle Dinge sind gleich. Es gibt keinen Unterschied zwischen Kunstwerk und Ding. Alle Bilder sind gleich, weil sie eben Bilder sind, und im Wesentlichen sind alle Bilder gleich. Wir haben also am Anfang des 20. Jahrhunderts eine Übertragung des Gleichheitstheorems von der politischen Realität in die sprachphilosophische und kunstphilosophische Reflexion. Alle Bilder sind gleich, alle Sätze sind gleich. Wir gehen also weiter. Der Sinn der Welt, und wenn ich Sprache sagen muss, kann man immer mit Demokratie ersetzen. Oder wenn Welt, kann man auch mit Demokratie ersetzen. In diesem Sinne, egalitären Demokratie. Der Sinn der Welt muss außerhalb ihrer liegen. In der Welt ist alles, wie es ist, und geschieht alles, wie es geschieht. Es gibt in ihr keinen Wert, und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert. Ja. Also die berühmte Feststellung, das heißt, gerichtet gegen was? Gerichtet gegen die Kultur, Zivilisation, so wie wir die kennen. Also das ist ein radikal avantgardistischer Ansatz. Weil wir kennen die Kultur und Zivilisation als Wertunterschiede. Wir sagen, das ist ein rechtschaffener Mensch, das ist ein Krimineller. Das ist ein gutes Bild, das ist ein schlechtes Bild. Das ist rechtmäßig, das ist unrechtmäßig. Das ist großartig, das ist sozusagen unmoralisch und so weiter. Wenn wir das alles sagen, bedeutet das nichts anderes, als dass Werturteile Tatsachen sind. Ja, es ist tatsächlich so, dass in einer gewissen Zivilisation, inklusive der Zivilisation in der Berlin, wie diese Unterscheidungen treffen. Die Leute sagen es und haben auch damit. Die sagen, das ist heroisch und das ist sozusagen niederträchtig. Wie kann man aber philosophisch sich in Bezug auf diese Wertsysteme, wie sie in der Realität, das heißt in dieser Welt als solche, funktionieren und prägend sind, verhalten? Wittgensteins Programm zunächst einmal anbietet, ist die radikale Abwertung all dieser Werturteile. Und zwar in der Form, dass er sagt, im Grunde, was er meint. Ja, er meint Folgendes. Es ist eine schlechte Formulierung, wenn man sagt, das ist großartig. Oder dieses Bild ist schön. Richtig formuliert, klinge es so, in der heutigen Zivilisation, in einem bestimmten sozialen Milieu, wird dieser Akt als großartig beurteilt. Ja. Oder unter den Bedingungen des heutigen Kunstbetriebs gilt dieses Bild als schön oder gelungen oder kritisch oder so. Wir haben also ein Werturteil, scheinbar, ja, aber faktisch ist es kein Werturteil, faktisch ist eine faktische Aussage darüber, wie Werturteile innerhalb der Welt verwendet werden. Ja. Das heißt, diese Verwendung hat eine faktische Seite, und diese faktische Seite macht aus dieser Verwendung einen Faktor. Das heißt, wenn wir über Urteile Werturteile in der Welt sprechen, dann sprechen wir eigentlich über Fakten. Fakten aber an sich haben keine Werte und keine Werturteile begründen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, unter bestimmten Bedingungen des Museumsbetriebs gilt dieses Bild als schön, dann der Status, ontologische Status dieses Satzes, ist genauso, als wenn ich sage, unter den Bedingungen der Präsenz in diesem Seminar ist dieser Tisch weiß. So sehen wir es. Das heißt, wenn wir alles, was in der Welt ist, ist faktisch. Alles, was faktisch ist, ist gleichwertig. Ein Fakt ist nicht besser als ein anderer Fakt. Und das bedeutet, dass Werturteile, wenn sie faktische sind oder als faktische funktionieren, kann man von anderen Urteilen ihre logische Struktur nach nicht unterscheiden. Ja, das ist eine zentrale Einsicht, aus der alles andere folgt, ja, alles was weiter folgt, ist sozusagen im Grunde klären, diese Grundfigur. Ja. Dass wenn überhaupt ein Wert in der Welt ist, dann ist es Fakt, dass es ihn gibt, allein der Fakt, dass es ihn gibt, wertet diesen Wert auf. Also, wenn es einen Wert gibt, der Wert hat, so muss er außerhalb alles Geschehen zu So-Seins liegen, denn alles Geschehen und So-Sein ist zufällig. Was es nicht zufällig macht, kann nicht in der Welt liegen, denn sonst wäre dies wieder zufällig. Es muss außerhalb der Welt liegen. Ja. Das heißt, wenn ich ein Urteil treffe darüber, dass unter den Bedingungen dieses Kunstbetriebs dieses Bild als schön anerkannt wird, dann kann ich mich einen anderen Kunstbetrieb sofort vorstellen, also eine Konstellation, ein ästhetisches Vermögen, und mir vorstellen, dass es eine andere Welt gibt, in der dieses Bild als schlecht gilt und ein anderes Bild als gut. Ja. Das bedeutet, dass die Tatsache, dass ich in dieser Welt lebe zurzeit, in der der Kunstbetrieb so nicht anders geartet ist, diese Tatsache ist zufällig. Es ist ein Zufall. Und als Zufall hat es keinen Wert. Darum kann es auch keine Sätze der Ethik geben. Sätze können nichts Höheres ausdrücken. Das heißt, wenn jeder Satz nur ein Faktum beschreibt, dann kann dieser dann kann kein Satz ethischer Satz oder ästhetischer Satz sein, weil die Faktizität des Satzes wertet alles ab, was als Anspruch auf einen Wert ausgesprochen wird. Es ist klar, dass sich die Ethik nicht aussprechen lässt. Die Ethik ist transzendental. Ethik und Ästhetik sind eins. Ja, weil sie Wörter zu schreiben sind. Der erste Gedanke bei der Aufstellung eines ethischen Gesetzes von der Form du sollst ist: und wann dann, wenn ich es nicht tue? Es ist aber klar, dass die Ethik nichts mit Strafe und Lohn im gewöhnlichen Sinne zu tun hat. Also muss diese Frage nach den Folgen einer Handlung belanglos sein. Damit wird sogenannte utilitaristische Ethik erledigt. Und in der ethischen Frage begibt sich tatsächlich Wittgenstein in der Nachfolge von Plato und Kant her. Die ethische Fragestellung von einem faktischen reingeboten. Ich habe es 100-mal wiederholt, wiederhole aber das noch einmal, dass der Ausgangspunkt, also heimliche Ausgangspunkt diese Linie ist die berühmte Parabel von Plato, wo er sagt, warum, wenn ein Schiff in den Hafen kommt, die Passagiere einfach rausgehen ohne sich beim Kapitän zu bedanken, dass er sie sicher in diesen Hafen gebracht hat. Und die Antwort von Plato: Sie handeln richtig, weil sie wissen nicht, vielleicht wäre es für sie besser zu ertrinken. Das heißt, wir können den Zusammenhang zwischen den ethischen Entscheidungen und Zufälligkeiten des Lebens gar nicht herstellen. Das ist strukturell unmöglich. Diese Ursache, Folgewirkung ist zunächst einmal existiert ja gar nicht. Weil bei allem Bemühen könnte dieses Schiff trotzdem versinken. Ja? Das klassische Beispiel ist diese ewige Klage, dass Herr Hitler nicht aufgenommen worden war bei der Prüfung in der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Ja? Praktisch alle Professoren dieser Institution bis jetzt klagen darüber, dass der Führer seinen Fehler gemacht hat. So kann man nicht sagen, welche Urteil tatsächlich zu welchen Folgen führt. Oder was ich nicht weiß, ja, ist sozusagen jede utilitaristische Ethik, das heißt die Ethik, die aus den Folgen ausgeht, zum Scheitern verurteilt. Vom Willen als Träger des Ethischen kann nicht gesprochen werden. Und jetzt weicht nicht wahr dem Gestein wieder von Kant ab. Ja. Also es klang alles sehr kantianisch, die Ethik sieht sozusagen Reflexion über sich selbst. Aber die Ethik für Kant ist ein Gesetz des Willens, was auch immer in der Welt passiert. Der Wille entscheidet so, weil der Wille sich dem ethischen, autonomen ethischen Gesetz unterwirft. Und in dieser Unterwerfung und das absolute ethische Gesetz seine Erfüllung findet. Sozusagen der Wille etabliert sich als nicht pathologisch. Ja, so könnt ihr eigentlich analysieren, nicht wahr? Der Wille ist entweder autonom oder pathologisch. Der Wille ist Wille, das heißt autonom, wenn der Wille sich einem Gesetz unterwirft, das nicht seine Verankerung in der Welt hat. Das heißt, dieses Gesetz bringt keinen Vorteil in der Welt. Ja. Wenn mein Verhalten einen Vorteil für mich bringt, dann ist dieses Verhalten pathologisch. Pathologisch in dem Sinne, dass es unlogisch ist, ja, sondern von außerlogischen Erwägungen geleitet ist. Auch wenn ich zum Beispiel sage, ich mache das für die Rettung der Menschheit, so wie die Helden in amerikanischer Kämpfe gegen die Aliens hier in Independence Day, ich opfere mein Leben für das Wohl der Menschheit. Ja. Diese Handlung ist pathologisch. Sie ist pathologisch, weil sie zielt auf einen gewissen Gewinn, was auch immer dieses Gewinn ist, in der Welt selbst. Ja. Und lässt zum Beispiel übersehen, dass Aliens genauso lebendige Organismen sind und auch Recht auf das Leben haben, wie auch die Menschen. Die Wahl zugunsten der Menschen gegen die Aliens ist eine unbegründete Wahl. Logisch kann man das nicht begründen. Ja. Weil logisch gesehen sind Aliens ein Faktum. Genauso wie zum Beispiel ein anderes Beispiel von das zu tun. Ja. Die Helden vernichten Vampire. Aber Vampire sind genauso lebensberechtigt und als faktische Existenz genauso gut wie die Menschen. Ja. Es gibt überhaupt keinen Wertunterschied zwischen Menschen und Vampiren. Das heißt, den Vampir zu töten und Menschen zu retten, ist eine unmoralische Handlung. Ja. Die ist eine unmoralische und pathologische Handlung, weil sie davon ausgeht, dass in der Welt ein Wertunterschied ist. Das ist sozusagen Menschheitsrassismus, ja, letztendlich. Nur sozusagen übertragen auf die Aliens und Vampire. Es ist durch und durch rassistische Weltauffassung, die im Grunde da ihren Ausdruck findet. Eine philosophische Attitüde besteht darin, dass man nach Kant von der Werturteil, wer es besser Alien oder Mensch absieht und einfach dem moralischen Gesetz folgt. Und moralisches Gesetz sagt einem, du sollst nicht töten. Und zwar, du sollst weder einen Menschen töten noch einen Vampir. Das heißt, ein moralisches Handeln ist ein solches Handeln, das von den Folgen und Unterschieden absieht. Durch dieses Absehen von Weltfolgen und Unterschieden etabliert sich nach Kant der Wille als Autobahn. So etwas würde man von Wittgenstein auch erwarten, ja, nicht wahr? Kriegt aber nicht. Ja. Das heißt, diese Absage an faktisch begründete Werturteile oder utilitaristisch begründete Werturteile führt nicht dazu, dass er so etwas wie einen autonomen Willen verkündet und postuliert, sondern er geht einen völlig anderen Weg und sagt, um der Wille als Phänomen interessiert nur die Psychologie. Wir haben hier diese antipsychologische Haltung genauso wie bei Husserl. Das heißt, der Wille gehört nicht in den Bereich der Philosophie, sondern in den Bereich der Psychologie, weil der Wille kann nicht anders beschrieben werden als eine menschliche Eigenschaft oder Fähigkeit. Und wenn ich zum Beispiel sage, die Menschen haben so etwas wie einen autonomen Willen, dann ist es eine Aussage über den Menschen in der Welt und darüber, wie der Mensch beschaffen ist. Eine solche Aussage ist aber eine faktische. Also eine solche faktische Aussage hat sie keinen Wert und das bedeutet, sie kann auch keinen Wert begründen. So, in diesem Sinne ist die kantianische Ethik abgewertet, weil sie zwar in einer subtilen Weise, aber immer noch so etwas wie eine faktische Aussage als Grundlage braucht. Nämlich diese Feststellung, dass der Mensch den Zugang zu diesem Willen hat, ja, und diesen Willen instituieren kann. Das ist aber, wie gesagt, eine faktische Aussage über die menschliche Natur. Und als solche gehört nicht in die Ethik. Wenn das gute oder böse Wollen die Welt ändert, so kann es nur die Grenzen, das ist so eine berühmte Formulierung, kann es nur die Grenzen der Welt ändern, nicht die Tatsachen. Nicht das, was durch die Sprache ausgedrückt werden kann. Die Welt muss dann dadurch überhaupt eine andere werden. Sie muss sozusagen als Ganzes abnehmen oder zunehmen. Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen. Was meint er? Er meint, dass verschiedene Attitüden, so moralische Attitüden, oder ethische oder ästhetische Attitüden ändern einfach die Welt, in der wir leben. Was es bedeutet? Es bedeutet also Folgendes. Zum Beispiel, ich beschäftige mich mit der Kunst. Das bedeutet, ich treffe ständig Entscheidungen, formuliere ständig Fakten, beziehe sie ständig auf die Gegenstücke und so weiter und so fort, die sich mit Kunst auseinandersetzen, ja, die zu Kunst gehören. Ja. Zum Beispiel, ich treffe keine Entscheidungen oder keine Sätze, zum Beispiel, die zur Chirurgie gehören. Ich weiß nicht, mein Leben lang habe ich keinen Menschen zum Beispiel aufgeschlitzt. Und ich habe dazu nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wie es aussieht und ich kann keine Sätze formulieren, die in Bezug auf die Chirurgie zum Beispiel sinnvoll wären. Ich würde eher vermuten, ich falle in Ohnmacht. Ja. Situation gefällt sie gut. Das heißt, ich verliere überhaupt einen Zugang zum Faktischen. Das bedeutet, dass sozusagen der Umfang, und zwar faktischer Umfang, der Sätze, und das bedeutet, faktischer Umfang der Welt, mit der ich lebe und in der ich lebe, ist dadurch definiert, dass ich mich mit der Kunst beschäftige und nicht mit der Chirurgie. Und das ist ein Werturteil. Ja. Dahinter steckt ein Werturteil. Ein Werturteil, das darin besteht, dass ich mich selbst dazu bekenne und ich mich selbst so verhalte, dass ich mit diesem und nicht mit jenem zu tun habe. Dieser Werturteil kann aber nicht formuliert werden, weil dieser Werturteil gehört nicht in die Welt. Ich kann nicht sagen zum Beispiel, ich ziehe Kunst vor, verglichen mit Chirurgie. Ich kann es schon deswegen nicht sagen, weil ich die Chirurgie nicht praktiziert habe. Ich weiß es nicht, wie ich so einen Vergleich überhaupt herstellen kann. Ich habe jetzt diese Ausstellung gemacht über Kunst der Stalinzeit. Und jede deutsche Journalistin, jedem Interview, und das war wahrscheinlich über 100 oder mehr, hat mich gefragt, und wie ist das der Vergleich mit nationalsozialistischer Kunst? Wirklich, ich weiß es nicht. Man muss eine Ausstellung machen. Ich muss mich da auseinandersetzen oder Auswahl machen, ich muss sie vergleichen. Da kann ich etwas Sinnvolles sagen. Ab und zu habe ich teilweise was gemacht, ja, und meine Schlüsse daraus gezogen. Aber ich habe keinen Überblick und kann eigentlich darüber nichts sagen. Wenn man effektiv in der Welt nicht vergleicht, wenn man kein Verfahren hat, kann man so ein Urteil nicht begründen. Auf der anderen Seite trifft man dieses Urteil, ohne das zu begründen und ohne das auszusprechen. Man trifft dieses Urteil insofern, dass man einfach das effektiv macht. Das heißt, in einer Welt tatsächlich lebt, die tatsächlich so beschaffen ist. Man geht in diese Richtung und nicht in die andere Richtung. Man hat mit diesen Leuten zu tun und nicht mit anderen. Man trifft ständig Entscheidungen, mit wem man überhaupt befreundet ist, in wen man verliebt ist, in welches Kino man geht, in welches Land man geht. Das sind ständige Entscheidungen, das sind alle Wertentscheidungen. Die sind aber unbegründbar und keine Fakten mehr. Weil ich kann nicht sagen, ich bin in Kill Bill gegangen, weil ich denke, es ist ein besserer Film als der Film, ich weiß nicht, Splatter 4. Ja? Weil ich habe beide Filme nicht gesehen, ja? Gleichzeitig. Ich habe nicht verglichen. Aber ich habe entschieden, mich interessiert dieser Film und nicht dieser Film. Und ich habe meine Welt so gestaltet, dass ich viele Sätze sagen kann über Kill Bill und habe noch nicht gesehen. Aber nicht über den Film. Der gehört auch nicht einfach nicht in meine Welt. Das ist die Struktur der moralisch-ästhetischen Entscheidungen, wie sie Wittgenstein versteht. Ja? Diese Entscheidungen finden außerhalb der Welt statt und konstituieren erst diese Faktizität, über die ich dann überhaupt sprechen kann. Ja? Es gibt aber keine Welt, in der diese Entscheidungen als faktisch reflektiert werden können. Und wenn man das verstanden hat, aber wirklich verstanden hat, dann versteht man die radikale Kritik, die oft missverstanden wird. in allen Fällen missverstanden. Eine radikale Kritik an Freud, da Wittgenstein immer wieder und immer wieder in seinen Tagebüchern und Gesprächen formuliert, überliefert in Gesprächen, ohne dass er eine systematische Auseinandersetzung mit Freud überliefert hat. Aber es ist ganz klar, dass diese Auseinandersetzung mit kantianischem Begriff des Willens als Phänomen der Psychologie ist nicht denkbar ohne Nietzsche und ohne Freud. Weil Nietzsche und Freud sind diejenigen, die sagen, der Wille ist nur ein Phänomen. Und zwar ein Phänomen der Umleitung der vitale bzw. sexuelle Kräfte, die so, wir haben gestern darüber gesprochen, die so umgeleitet werden, dass sie das Phänomen des Willens überhaupt erst schaffen, mit dem man dann als letzte Instanz bildet. Dekonstruktion der Ethik oder die genealogische Auseinandersetzung mit der Ethik, kantianische Prägung, ist die Voraussetzung für wittgensteinische Ethik. Nun, Freud war oft verteidigt von Wittgenstein. Es gibt eine lange Tradition dieser Verteidigung. Immer oder fast immer, oder wahrscheinlich doch immer letztendlich, mit folgendem Argument. Man darf doch nicht so irrationalistisch sein. Alles faktisch, alles in der Welt, alles behavioristisch und so weiter und so fort. Ja. Man muss ja zulassen, ja, das Unbewusste. Ja. Das Problem, das hier Wittgenstein anspricht, ist ein völlig anderes. Das Black Wine geht sozusagen unverstanden. Wittgenstein vor seinem Tod hat auch gesagt, übrigens, was ich über das Ethische sage, hat niemand von meinen Schülern verstanden. Und ich würde sagen, dass nach Retrospektiv gesehen, also aus der Perspektive der eigenen Jahrzehnten, ist es klar, was er eigentlich gemeint hat. Nämlich, obwohl es sozusagen wenig Analyse in diese Richtung gemacht worden war, für ihn ist das Unbewusste nicht unbewusst genug. Das heißt, zu sehr bewusst. Er positioniert Unbewusste so tief, dass man über das Unbewusste keine faktische Aussage überhaupt treffen kann. Die Ethik bei Wittgenstein ist ein Name für das Unbewusste. Und zwar für das Unbewusste, das so radikal gedacht ist, dass wir uns verweigern, irgendwelche Modelle, sei es erotische Modelle, sei es ökonomische Modelle, sei es strukturalistische Modelle, sei es poststrukturalistische Modelle, sei es dekonstruktivistische Modelle, sei es welche auch immer Modelle für das Unbewusste vorzuschlagen, weil sie alle eine gewisse Faktizität besitzen. Ja, sie alle machen das Unbewusste von irgendwelcher Faktizität abhängig. Auch wenn Lacan viel gemacht hat, um das Unbewusste sozusagen absolut zu reinigen, ja, von allen diesen Faktizitäten, und praktisch so etwas wie eine kantianische Lektüre des Unbewussten vorgeschlagen hat. Das heißt, das Unbewusste ist das andere schlechthin oder der andere schlechthin. Und das andere schlechthin ist das schlechthin nicht faktisch. Ja. Aber das, womit man zu tun hat, es scheint, als ob sozusagen die Radikalität der lakanischen Psychoanalyse ausreicht, um die Radikalität dieser genannten Welt zu erfassen. Ich zweifle aber daran, weil es gibt einen Moment bei Lacan, von Heidegger und Kant beerbt hat, nämlich, wenn auch der Wille oder das andere keine Faktizität besitzen, also im Sinne von Lacan, ja, nicht wahr? Ich bin traumatisiert durch ein fehlendes Traumatisches. Ja, so. Das heißt, mein eigentliches Trauma besteht darin, dass ich nicht traumatisiert bin und nicht traumatisiert werden kann. Ja. Und da ist der Fall, ist ja, und dass ich sozusagen mein Trauma besteht, mein Unbewusstes, und mein Traum besteht darin, dass ich kein Unbewusstes habe. Warum bin ich traumatisiert? Ja? Weil die Tatsache, dass ich nicht traumatisiert bin, bedeutet, dass ich vom anderen völlig abgetrennt bin. Ja? Ich bin eigentlich in einer Situation versetzt, in der ich zu anderen gar keinen Zugang habe. Ja? Sozusagen auf der Ebene des Fallischen, ja, ich war, wo der andere der Faust ist, irgendwann, oder was auch immer. Der andere ist übrigens nicht die Frau, sondern der Faust. Bei Lacan. Da sagt er, jeder Mann hier, nicht wahr, ist traumatisiert dadurch, dass er nur einen Penis hat und kein Faust. Das heißt, er hat zwar irgendwelche Körperteile, aber er hat nicht das alles, was er dabei denkt, dass er hat. Ja. Und das traumatisiert ihn. Ja. Ihn traumatisiert gerade das Fehlen dessen, was eigentlich ihn traumatisieren sollte. Ja. Die Banalität. Ja, wir sind sozusagen von einer radikalen Banalität der Welt traumatisiert. Ja. Vom Fehlen jedes wesentlichen Bezugs. Ja. Zu irgendetwas. Und dieses Fehlen ist das andere. Das andere ist das Fehlen des anderen. Ja. Okay. Klingt wunderschön, sehr radikal. Das Problem ist nur, dass ich zu diesem Fehlen einen faktisch beschreibenden Zugang habe. Ja, das heißt, nachdem Lacan das mal festgestellt ist, dass der Mann ursprünglich kastriert ist, dass das andere allein durch das Fehlen des anderen sich manifestiert und so weiter und so fort, beginnt er 100 Bände zu schreiben oder vorzutragen darüber, was man sich dabei fühlt und wie dieser Zugang zum anwesenden anderen auf sich gestaltet und so weiter und so fort. Genauso wie bei Kant. Ja. Nachdem festgestellt ist, dass der Wille keinen Zugang hat zur Realität, wird lange darüber diskutiert, wie der Mensch zu diesem Willen, der keinen Zugang hat zur Realität, eigentlich verhalten soll. Und das ist der Punkt, wo wir zur Renaturalisierung des abwesenden anderen oder des autonomen Willens kommen. Und das ist interessanterweise, Žižek ist ja ein absoluter Beweis dafür, sozusagen, wo der Fehler von Lacan liegt. Ja? Weil Žižek-Philosophie ist nichts anderes als Entwicklung des Fehlers. Ja? Wenn Žižek sagt, das andere ist sozusagen das Blut, das aus dem Klo kommt, wenn ich ja diese Spüle betätige, dann ist es genau das. Ja? Das heißt, eine Naturalisierung, eine Faktischmachung eines Bezugs, der als transzendental gedacht ist, aber gleichzeitig erlebbar ist. Ja? Und dieses Erlebnis, des Fehlens des Anderen, führt dazu, dass ich eine faktische Parallelisierung, so wie Zizek es macht, immer vornehmen kann. Ich sage, ich erlebe mein Fehlen des Anderen genau das, was ich erlebe, wenn das Blut aus dem Klo kommt nach dem Spülen. Ja? So. Wobei, ich habe das schon, glaube ich, zitiert, Hermann Nietzsche in einer Diskussion gesagt hat, also solche Tricks mache ich jeden Tag, ja, als Künstler. Aber das Blut mein Leben lang. Das Problem ist, dass der ganze Diskurs von Zizek und viele andere Lacaniane, ja, Zizek ist ja nur der prominenteste und bekannteste unter ihnen, besteht in der Naturalisierung, Emotionalisierung und Psychologisierung dieses Verhältnis zum anwesenden anderen, dass sozusagen Lacan immer schon den Weg zu dieser Psychologisierung öffnet, indem er so etwas wie das Erlebnis dieses Fehlens als Grundlage des Unbewussten verkündet, ja, oder postuliert. Was interessant ist bei Wittgenstein, ist der Versuch, an dieser Stelle alle Grenzen oder alle Verbindungen zum fehlenden anderen zu kommen. Abzubrechen. Nicht nur ist es unmöglich, ethische Sätze zu formulieren und faktische Bezug herzustellen, sondern man kann das auch nicht erleben und keine emotionale oder sonstige Bindung zum anderen herstellen. Sei es bewusst, sei es unbewusst. Weil alles, das andere ist eigentlich außerhalb der Welt. Ja, das heißt außerhalb all dessen, zu dem ich ein solches Verhältnis überhaupt aufbauen kann. Ja. Diese radikale Transzendenz des anderen bedeutet nicht nur, dass das andere unerreichbar ist, sondern dass diese Unerreichbarkeit selbst nicht erlebt werden kann. Nicht erlebt werden kann und nicht gedacht werden kann. Weil er sagt, dass diese Transzendenz nur die Grenzen der Welt gestaltet, aber uns nicht lässt, diese Grenzen, also ihr eigenes Fehlen, als solches zu thematisieren, zu erfahren, in welchem Sinne auch. Auch der Tod nicht. Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Der Tod erlebt man nicht. Es ist der Tod, wie Sartre sagt, ist nur der Tod der anderen. Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt. Unser Leben ist ebenso endlos, wie unser Gesichtsfeld grenzenlos ist. Das ist vorweggenommen sozusagen heideggerianische Kritik an Husserl. Heidegger eben sagt, unser Blickfeld ist nicht grenzenlos, weil unser Leben endlich ist. Und wir haben eine Grundintuition des Sterbens, des Todes von Anfang an. Ja. Und Wittgenstein sagt, das ist nicht der Fall, wir haben sie nicht. Das ganze Denken von Heidegger, von Lacan, von Freud, von Marx, besteht darin, dass man faktische Sätze, die einen faktischen Bezug des Menschen zu der Welt beschreiben, da sie nicht wissenschaftlich untergebracht werden können, ins Unbewusste verlagern. Ja? Das ist eine Verunreinigung des Unbewussten. Ja? Der Unbewusste wird zu einem Mülleimer für die Überreste aller Metaphysik-Aussagen aus der Weltgeschichte, ja, nicht wahr? Das ist sozusagen von Anfang an New Age. Ja. New Age ist, ja, wir tragen das alles in uns. Ja. Um zu verstehen, was für ein Kitsch daraus kommt, ist sinnvoll, Jung zu lesen. Ja. irgendwann stellt man fest, dass man alles erlebt im Unbewussten, und zwar jede Nacht und bei Aufstehen, bei Einschlafen, was je in indischer Mythologie, griechischer Physik, alchemistischen Experimenten und so weiter je gedacht und praktiziert worden war. Das heißt, alles, was metaphysisch verloren gegangen ist, kehrt als das Unbewusste zurück, und sozusagen Unbewusste ist, wird tatsächlich Mülleimer für die vermüllte Metaphysik.
Aber es ist doch nur letzten Endes eine Frage des Stils, sozusagen, wie, also wie kitschig man das gestaltet, wie explizit man darüber redet und so weiter, weil ich meine, Wittgenstein spricht selbst von den Grenzen der Welt und von den Grenzen der Sprache und so weiter. Deshalb muss er ja dieses Erlebnis sozusagen dieser Grenzen haben, sonst würde er nicht darüber sprechen. Also seine ganze Philosophie ist ja die Thematisierung trotzdem dieser Grenze, und letztlich bleibt es nur die Frage, wie kitschig und wie explizit ich über diese Grenzen rede oder ob ich es eher vornehm gestalte, ja, so mit weniger dick aufgetragen, also wie wir das jetzt
sehen. Ja, genau. Das ist sicherlich der Fall. Aber ich würde auch sagen, dass, ja, ich habe schon erzählt, ja, diese Diskussion, die auch war mit Derrida und ein verzweifelter englischer Marxist. Und da war sehr müde, irgendwie niedergeschlagen und hat schlecht argumentiert. Aber der verzweifelte englische Marxist hat ihm getippt und hat gesagt, ja, aber wenn Sie Marxismus deessentialisieren und sozusagen die wesentliche Grenze zwischen der Gesellschaft, die in ihrem Wesen gut ist, ja, also der Sozialismus, und die Gesellschaft, die in ihrem Wesen schlecht ist, das ist Kapitalismus, wenn die diese wesentliche Grenze abschaffen, dann bleibt es nur Geschmack. Und dann plötzlich ist er aufgeblüht und hat gesagt, ja, Geschmack, aber es gibt halt einen guten Geschmack und schlechten Geschmack, da kann man nichts dagegen machen. Und das ist immer der Punkt.
Wittgenstein sagt es doch auch gleich, ja, am Anfang, dass es sozusagen eigentlich nur darauf ankommt, wie schön er das formuliert hat, sozusagen, also so schön ordentlich.
Ja. Alles klar. Nur, der Punkt ist, ich friere tatsächlich, weil ich etwas kann. Der Punkt ist, dass, wie soll man sagen? Wir können sagen, dass er auch seine Position beschreibt als Folge einer gewissen ethisch-ästhetischen Wahl. Er setzt sich auseinander oder benutzt in seiner Welt, und seine Welt ist die Welt des Schreibens, ja, seine Welt ist die Welt des Umgangs mit bestimmten Sätzen. Ja. Er benutzt nicht die Sätze von Typ, wenn ich Klo abspüre, da kommt Blut aus dem Klo. Ja. Die kommen bei ihm einfach nicht vor. Das heißt, er trifft eine ethisch-ästhetische Entscheidung, eine solche Welt des Denkens aufzubauen, in der solche Sätze nicht vorkommen. Ja? Nicht einmal ein funktionierendes Klo gibt, ja? Interessanterweise. Er hat doch zwei Häuser aufgebaut, da war die Toilette mit der Wasserspüle gar nicht vorgesehen. Ja? Weder in Irland noch in Norwegen. Ja? Das heißt, so etwas konnte auch nicht vorkommen, ja? Nicht einmal beschrieben werden. Das war auch ein großer Nachteil bei diesem, bei dem Haus, das er in Wien gemacht hat, und die armen Bulgaren mussten dann in Wien diese radikale Moderne, wo diese bulgarische Familie, die jetzt da lebt, das alles irgendwie nachbauen. Ja? Der arme Wittgenstein wäre zum zweiten Mal gestorben. Und es war eine Küche, ja. Das ist alles sehr interessant. Also das Leben dieser bulgarischen Familie in Wittgensteins Haus, das ist sozusagen eine urbane Geschichte für sich. Die Sache ist eben die, dass Wittgenstein einfach eine Wahl trifft und er sagt, dass er eine Wahl getroffen hat. Er thematisierte aber nicht so, wie sie es gemacht haben, sondern er präsentierte so. Ja, im Grunde folgt er seiner eigenen Philosophie. Das heißt, er präsentiert ein Traktatus und in diesem Traktatus präsentiert er die Sätze, die er bereit ist, sozusagen zu verwenden. Ja. Und behauptet, dass diese Bereitschaft, diese Sätze und keine andere zu verwenden, ist eine Entscheidung, die er nicht weiter begründen kann. Ja. Eine Entscheidung, die eben eine ethisch-ästhetische ist. Ja. In der Tat, ja. Die von einem gewissen Streben nach Reinheit und so weiter diktiert ist. Und dieses Streben nach Reinheit kann nur im Ergebnis gezeigt werden und nicht in der Begründung. So wie ein Haus baut und dann kann man sehen, wie er leben will. Aber er kann das nicht erklären. Er sagt ja auch, allerdings, das, was man nicht erklären kann, kann man sehen. Ja, das ist der berühmte. Das heißt, wenn man liest Traktatus, man kann es schon sehen, ja, wie das aussieht. Ja, oder man kann dieses Haus sehen. Aber man kann es nicht erklären. Man kann diese Entscheidung, der Charakter dieser Entscheidung, nicht erklären. Man kann nicht erklären, wie sich die Reinheit von Unreinem unterscheidet. Und warum man das Reine dem Unreinen vorzieht. Ja, beides sind Entscheidungen, die unaussprechlich sind, jede Sprache aber zugrunde liegen. Ja, so. Ja, Gott offenbart sich nicht in der Welt, das ist ganz klar. Tatsachen gehören alle nur zur Aufgabe, nicht zur Lösung. Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist. Die Anschauung der Welt zu Spezia Eterni ist die Anschauung als Ganzes. Das Gefühl der Welt als begrenztes Ganzes ist das Mystische. Und, berühmte, das Rätsel gibt es nicht. Wenn sich eine Frage überhaupt stellen lässt, so kann sie auch beantwortet werden. Skeptizismus ist nicht unwiderleglich, sondern offenbar unsinnig, wenn er bezweifeln will, wo nicht gefragt werden kann. Denn Zweifel kann und bestehen, wo eine Frage besteht. Eine Frage nur, wo eine Antwort besteht und diese nur, wo etwas gesagt werden kann. Ja, das ist eine berühmte Passage. Das heißt, wenn ich sage, ich bin so ein Skeptiker und weiß nicht, ob die Welt existiert oder nicht, dann kommt Wittgenstein zu mir und sagt, wenn du fragst, ob die Welt existiert, was erwartest du für eine Antwort? Also wie kann diese Frage beantwortet werden? Zum Beispiel, sie kann beantwortet werden damit, dass Gott zu dir spricht, ja, und sagt, ich bin der Allmächtige, das die Welt geschaffen hat, und verbürge, dass sie existiert. Aber so eine Stimme, sobald ich sie vernommen habe, göttliche Stimme, ist ein Faktum in der Welt. Und dass diese Stimme ein Faktum in der Welt ist, ist die Aussage Gottes darüber, dass die Welt existiert, nichtig. Also, man fragt sich zunächst einmal, was muss passieren, damit diese Frage beantwortet wird. Und wenn man sich fragt, versteht man, dass es kann nichts passieren. Was auch immer passiert, bleibt diese Frage unbeantwortet. Und wenn diese Frage nicht beantwortet werden kann, dann soll man diese Frage auch nicht stellen. Stellt man diese Frage auch nicht, kriegt man keine skeptische Einstellung in Bezug auf die Welt. So viel Zeit. Also die Frage darf nur gestellt werden, wenn ich weiß, was es bedeuten würde, diese Frage zu beantworten. Wenn ich zum Beispiel die Frage stelle, ob dieser Tisch weiß ist, ich weiß, was es bedeutet. Ich muss diesen Tisch anschauen. Der Blinde kann es nicht, aber ich kann es. Wenn ich aber nach der Existenz der Welt frage, dann wie kann ich oder muss ich sehen, um diese Existenz sehen oder nicht sehen? Wenn ich aber so sehen würde, dass ich die Existenz der Welt sehen würde, dann wäre es nur ein Sinn, Sehsinn sozusagen unter vielen anderen und hätte zur Lösung nicht beigetragen. Ja? Das heißt, die logische Struktur dieses Satzes, diese Frage schließt die Möglichkeit einer Antwort aus. Wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme gar nicht berührt sind. Freilich bleibt dann eben keine Frage mehr und eben dies ist die Antwort. Wir werden das diskutieren, ich glaube, es ist 11:30 Uhr.